Was will der Autor mit diesem Buch erreichen? Was ist der Zweck, das Ziel, die Aussage dieser Geschichte? Warum hat der Autor dieses Buch geschrieben? Ich erinnere mich, wenn diese Fragen im Rahmen einer Buchbesprechung im Unterricht gestellt wurden, da brachte es uns als Schüler immer schnell in Verlegenheit. Ja, man hat irgendwie das Buch überflogen, aber was der Autor damit meinte? Und Antworten wie, er wollte reich und berühmt werden oder er musste sich vielleicht selbst therapieren, das zählte meistens nicht. Doch ja, warum schreiben Autoren ihre Bücher? Warum sind einige Bücher so abstrus? Und wer kann schon behaupten, Franz Kafka zu verstehen? Kann es sein, dass manche Bücher nur geschrieben wurden, um die Leser zu verwirren? Der Apostel Johannes ist ganz anders. Er stellt in seinen Büchern den Zweck seines Buches ganz deutlich heraus. Sogar in dem ansonsten recht schwierigen Buch der Offenbarung. Er nennt ganz klar sein Ziel, den Zweck, den seine Schrift haben soll. Johannes, er verdeckt seine Intention nicht, er verfolgt auch ein klares Ziel. Kurz vor dem Abschluss seines Evangeliums, wir gehen gerade eine Serie durch das Johannesevangelium und befinden uns im 20. Kapitel, also kurz vorm Abschluss seines Evangeliums, da benennt er noch einmal ausdrücklich und direkt das Ziel, das er hat. Warum er dieses Buch geschrieben hat, dieses Evangelium beschrieben hat, damit auch kein einziger Leser das übersehen kann. Wir lesen heute den Predigtext aus Johannes Kapitel 20, die Verse 28 bis 31. Johannes Kapitel 20, Abvers 28. Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus spricht zu ihm, weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Glückselig sind, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Auch viele andere Zeichen hat nun zwar Jesus vor den Jüngern getan, die nicht in diesem Buch geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Es gibt einige Ausleger, die meinen, diese Verse waren vielleicht einmal der ursprüngliche Abschluss, bis Johannes noch nach einer Pause dann doch wieder den Stift in die Hand genommen hat und noch so ein PS angehängt hat, den 21. Kapitel. So sollten wir unseren Predigtext nicht verstehen. Johannes gibt häufiger in seinem Evangelium kurze Zwischenfazit, eine kurze eine Bemerkung, wenn es zu einem Abschluss eines besonders wichtigen Teils seines Aufbaus geschieht. Wenn er gerade einen wichtigen Teil abgeschlossen hat und er will, dass die Leser das wirklich gut mitverfolgen können, weil er zielgerichtet schreibt. Man soll mitbekommen, wie Johannes hier vorgeht, wie er dieses Ziel für die Leser ausrichtet. Zum Beispiel gibt er am Ende dieser wunderbaren Einleitung, ganz am Anfang, über die Person und über das Wesen Jesu Christi ein Fazit. Nämlich, dass dieser Jesus Gnade und Wahrheit gegeben hat. Und dass er der Einzige ist, der Gott den Vater völlig offenbaren kann. Es ist eine Art Zusammenfassung, ein Zwischenfazit, das er hier macht. Oder auch am Ende von Kapitel 12. In den ersten 12 Kapiteln beschreibt Johannes dieses öffentliche Wirken in Israel von Jesus. Und dann fasst er zusammen, obwohl er aber so viele Zeichen vor ihnen, also vor den Menschen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn. Und er begründet dann den Unglauben der Menschen und bemerkt aber auch, es gibt sogar welche, die glauben heimlich, aber sie haben Angst vor den Menschen und deswegen machen sie es nicht öffentlich. Und er schließt dann mit einer Predigt von Jesus im Originalton, in dem er zum Glauben aufruft an sich. Und hier am Ende von Kapitel 20 ist wieder so ein wichtiger Punkt im Evangelium erreicht. Ein wichtiger Abschnitt, der hier beendet wird. Und zwar wird echter christlicher Glaube offenbar. Hier, nach der Leidensgeschichte und den Berichten der Auferstehung, gelangt endlich auch der allerletzte Jünger Jesu, Thomas, zum wahren christlichen Glauben. Er sagt, mein Herr und mein Gott. Und das ist von besonderer, von historischer Bedeutung. Die Jünger Jesu, die erwählten Apostel, sie glaubten nun endlich, nun wirklich, sie glaubten an Jesus, den Auferstandenen. Hier wird echter christlicher Glaube deutlich, spürbar, sichtbar, erlebbar. Und an dieser Stelle nun hebt Johannes noch einmal ganz persönlich an und sagt, ich schreibe dieses Buch, damit auch ihr glaubt. Und er spricht seine Leser hier ganz direkt und persönlich an. Ihr lieben Männer und Frauen, liebe Mädchen und Jungen, auch hier in Deutschland, in Wetzlar, in kleinen alten Städten, wo ihr auch seid, ich schreibe hier, damit ihr glaubt. Nun, was ist denn Glaube? Johannes, er führt drei wichtige Merkmale des Glaubens an, die wir so im Blick auf das ganze Evangelium einmal ein wenig nachspüren wollen. Erstens, christlicher Glaube ist persönlich. Christlicher Glaube, also das, was Johannes uns und allen Lesern wünscht und anregen möchte, ist persönlich. Das heißt, der Glaube ist auf eine Person gerichtet. Ich sprach kürzlich mit einer jungen Frau und die sagte mir, dass sie jeden Abend betet, vorm Schlafengehen. Aber sie weiß nicht zu wem. Sie glaubt, dass es irgendein höheres Wesen gibt, irgendeine Kraft oder Macht, aber sie kann nicht sagen, wer oder wie dieser Gott ist. Aber sie glaubt, schaden kann es auch nicht, wenn man halt abends betet. Und so ein Glauben gibt es häufig in dieser Welt. Doch das ist natürlich kein echter, kein christlicher Glaube. Das ist Aberglaube. Eine Form, an etwas Übernatürlichem zu glauben, an Schicksalswendungen, an irgendwie gute oder böse Einflüsse, die auf mein Leben Einfluss nehmen können, aber dann doch irgendwie ganz unpersönlich, undeutlich, willkürlich. Wahrer Glaube, echter christlicher Glaube, ist auf die Person Jesus gerichtet. Auf diesen Mann von Nazareth, geboren in Bethlehem, der vor rund 2000 Jahren in Israel lebte. Christlicher Glaube bezieht sich auf Jesus. Aber es ist auch wichtig, das zu spezifizieren. Christlicher Glaube ist nicht der Glaube daran, dass es Jesus gegeben hat, diese historische Person allein. Das bezweifelt kaum jemand. Sondern Johannes drückt es hier sehr, sehr treffend aus. Damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Wir müssen hier ganz genau aufpassen. Johannes, er schreibt nicht, ich will, dass ihr glaubt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Sondern was schreibt Johannes? Damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Jesus hat hier zwei Titel. Er ist der Christus und der Sohn Gottes. Und dieser doppelte Titel ist das Objekt unseres Glaubens. Christus ist nicht der Nachname von Jesus. Christus war nicht der Familienname von Josef und Maria. Es ist ein Titel, eine Amtsbezeichnung. Erinnert ihr euch, wie das Johannesevangelium nach der Einleitung beginnt? Es fängt an, dass die Menschen zu diesem Prediger Johannes, den Täufer, der Täufer ist übrigens auch ein Titel, dass sie zu diesem Johannes, dem Täufer kommen und sie fragen ihn, bist du der Christus? Aber er verneint ganz entschieden, nein, ich bin es nicht. Aber als Jesus kommt, da weist er auf ihn hin und sagt, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Und Andreas, einer der Nachfolger von Johannes dem Täufer. Er hört das und er läuft zu seinem Bruder Simon Petrus und sagt, wir haben den Messias gefunden. Und Johannes sagt, was übersetzt heißt, Christus. Wir haben den Messias, den Christus gefunden. Und ein paar Verse später, immer noch im ersten Kapitel, da rennt Philippus zu Nathanael. Und was sagt er? Wir haben den gefunden, von dem Mose in dem Gesetz geschrieben und die Propheten, Jesus, den Sohn des Josef von Nazareth. Dieser Jesus, der Sohn Josefs von Nazareth, das ist der Messias, der im Alten Testament von Mose und den Propheten versprochene Retter, der Gesalbte Gottes, der Messias, der Christus, wie es auf Griechisch übersetzt heißt. Christlicher Glaube ist Glaube an Jesus im Kontext der Heilsgeschichte Gottes. Christlicher Glaube ist Glaube an Jesus im Kontext der Heilsgeschichte Gottes. Das besagt dieser erste Titel. Ich kenne Menschen, die sagen, also Jesus und das Neue Testament finde ich super. Ich liebe Jesus. Aber mit dem Alten Testament kann ich nichts anfangen. Ach, da ist der Gott so grausam, da sind so viele Kriege, so viel Opfer, so viel Gericht und Strafe. Ach, das ist mir alles zu düster. Ich halte mich lieber an Jesus, an das Neue Testament, an die Botschaft der Liebe und der Gnade, das genügt mir. Wisst ihr, es gibt nicht wenige, die so denken, auch wenn nicht alle es vielleicht so klar aussprechen würden. Doch das Neue Testament, es kennt keinen Jesus, dem nicht der Titel Christus gehört. Kein Apostel, kein einziger Brief im Neuen Testament nennt den Namen Jesus, ohne auch den Titel Christus zu nennen. Es gibt kein Buch im Neuen Testament, wo nur der Name Jesus vorkommt und nirgendwo der Titel Christus. Es gibt keinen Glauben an Jesus ohne den Glauben an Jesus als den Christus. Und wer Jesus den Christus nennt, wer sagt, ich glaube an Jesus Christus, der bekennt damit die wahre Erfüllung der Botschaft des ganzen Alten Testaments. Dieser Heilsgeschichte Gottes, die Jahrhunderte überspannt. Jesus ist der Christus, das heißt der Einzigartige, der lang erwartete, der über Jahrhunderte versprochene Retter. Jesus ist der Christus, das heißt, der Adam versprochene Fluchüberwinder, der Abraham versprochene Segensbringer für alle Völker, der durch Mose versprochene wahrhaftige Prophet, der dem David versprochene König auf dem Thron, der nach Melchisedek versprochene Priester aller Gläubigen, der durch Jesaja versprochene, das durch Jesaja versprochene freiwillig stumme Opferlamm, der in Daniel versprochene Menschensohn als Weltenherrscher. Ja, eben genau auf dem Hintergrund von Feindschaft, von Krieg, von Gewalt, von Sünde, von Fluch, von Gericht. Genau auf diesem Hintergrund müssen wir die Verheißung eines Retters verstehen. Genau auf diesem Hintergrund, den uns das Alte Testament in all seiner Wucht der Geschichte so ungeschönt berichtet, müssen wir verstehen, wer der Christus ist. Wir Menschen sind verloren ohne einen Retter. Und das macht das Alte Testament so düster, so traurig in so vielen Bereichen. Man erkennt, der Mensch ist völlig verloren auf sich selbst gestellt. Die Sünde, heutzutage gibt es diesen Gedanken, mit der Zeit werden wir immer besser. Nun, wir merken aber, nein, dem ist nicht so. Das, was wir im Alten Testament sehen an Problemen, das ist das, was wir heutzutage sehen an Problemen. Nur ein bisschen in einer anderen Umgebung. Es drückt das Wesen und die Not der Menschen aus. Es zeigt unseren Unverstand. Es zeigt unser verdorbenes Wesen, unser schlechtes Herz. Es zeigt unseren Ungehorsam auf. Und das ist der Grund, warum wir einen Christus brauchen. Einen Messias, einen Retter. Das ist der Grund, warum seit Beginn der Menschheitsgeschichte, schon Adam und Eva und dann über Jahrhunderte hinweg, wieder und wieder diese eine Verheißung, diese eine Hoffnung, dieser eine Lichtblick aufstrahlt. Gott wird einen Retter geben. Gott hat die Menschheit nicht völlig verworfen. Gott hat einen Retter versprochen. Einen wahren Propheten, der uns Menschen lehrt, die Wahrheit. Einen wahren Priester, der wirklich Frieden mit Gott schaffen kann. Einen wahren König, der sein Volk in Gerechtigkeit leitet und schützt. Jahrhunderte haben die Gläubigen im alten Bund gehofft, gewartet, ersehnt. Und sie hatten nichts anderes als dieses Versprechen Gottes. Ich werde einen Retter geben, einen Messias, einen Christus. Und daran hielten sie fest, daran glaubten sie. Gott wird einen Mann senden, geboren von einer Frau, aus der Nachkommenschaft Abrahams, aus der Nachkommenschaft Davids. Der wird dem Schrecken, dem Krieg, der Feindschaft, der Sünde ein Ende machen. Der Messias, der Christus. Könige und Propheten haben begehrt, die Erfüllung zu sehen, sagt Jesus. Und hier ist er nun, Jesus, der Sohn Josefs, aufgewachsen in Nazareth, geboren in Bethlehem. Und die Jünger erleben ihn, hören ihn, sehen ihn und sind überzeugt, dieser Jesus ist der Christus. Die Erwartung ist erfüllt. Dieser Jesus ist der Christus. Kann es wirklich sein? Man muss dazu sagen, mit der Zeit wurden die Erwartungen aber immer geringer, auch unter dem Volk Israel. Weil die Erfahrung lehrte ja, also so wirklich besser wird der Mensch nicht. Und wir haben noch nicht einen einzigen gefunden, der ohne Sünde ist. Und deswegen wären schon viele zufrieden gewesen, wenn es bloß ein weiser Mann wie Abraham der Christus geworden wäre, der einfach mal ein bisschen weisen Ratschlag geben kann. Oder ein tapferer Kriegsheld wie David, der den Staat Israel wieder zur Blüte und Macht führt. Also wenn die Menschen im ersten Jahrhundert an den Christus gedacht haben, dann häufig so in etwas abgeschwächterer Form. Einen politischen Helden, einen guten, weisen Ratgeber. Denn niemand, nicht mal David, dieser fromme Mann mit all seinen Helden, wäre fähig gewesen, etwas so Großes auszuführen, Gott mit uns Menschen zu versöhnen, die Sünden der Welt zu sühnen, den Tod zu überwinden, das Reich Satans zu zerstören, Heil und Gerechtigkeit uns zu bringen. Wir haben doch in Adam und mit der Sünde alles verloren. Und die bahnbrechende, überwältigende, unfassbare Botschaft des Neuen Testaments ist nun, Jesus ist der Christus, aber hört einmal, der Christus ist der Sohn Gottes. Der einzigartige, eingeborene Sohn Gottes. Gott ist Mensch geworden. Gott selbst ist der Christus. Er hat Fleisch und Blut angenommen. Er ist einer von uns geworden, um sein Versprechen zu erfüllen. Ja, die allergrößten Versprechen vollkommen und absolut zu erfüllen, nicht abgeschwächt. Er ist der Sohn Gottes. Darum ist er fähig, alles zu vollenden. Christlicher Glaube bedeutet also, zuerst zu verstehen und darauf zu vertrauen, Jesus, dieser Mann aus Israel, er ist der Christus. Der versprochene, von Gott gesalbte Retter, um die Menschheit zu erlösen. Und dann aber auch zu glauben, dass dieser Christus der Sohn Gottes ist, wesenseins mit Gott dem Vater, der einzigartige, ewige Sohn des ewigen Vaters. Und zusammen bedeutet das, Jesus ist Gott, der Mensch geworden ist, gesandt auf diese Erde, um uns zu retten. Von Sünde, von Feindschaft, von Gericht. Das bedeutet, Gott ist mit uns. Nichts anderes ist christlicher Glaube. Nichts anderes ist echter Glaube an Gott. Nur durch die Person Jesus können wir echte persönliche Gemeinschaft mit Gott haben. Und das ist das, was Gott von Anfang an, vor Jahrtausenden, gesagt hat. Der Christus muss kommen, um den Fluch zu überwinden. Der Christus muss kommen, damit wir Menschen wieder friedliche Gemeinschaft mit Gott haben. Und so kann Thomas hier bekennen, als er anfängt zu glauben, dass Jesus der Christus ist und der Sohn Gottes. Er fällt auf die Knie und sagt, mein Herr und mein Gott. Seht ihr, christlicher Glaube muss einen klaren Inhalt haben. Es ist nicht einfach nur subjektives, wünsch dir was oder irgendwie so ein abstraktes Gefühl. Ich bete halt, weil ich denke, kann ja nicht schaden. Christlicher Glaube ist das persönliche Bekenntnis und die echte Erkenntnis. Jesus, der Auferstandene, ist der Christus, der Sohn Gottes, mein Herr und mein Gott. Zweitens, christlicher Glaube ist gewiss. Der Hebräerbriefschreiber, er definiert christlichen Glauben ja so wunderbar als eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Überzeugtsein von Tatsachen, die man nicht sieht. Heutzutage denken viele Menschen, das Christentum ist eigentlich so wie jede andere Religion eine Art Interpretation der wichtigsten Lebensfragen. Ein Stück weit so ein bisschen die Fantasie der Menschen, eine Selbsterklärung, wie halt alles so zustande gekommen ist und wie es am besten ist, dass man leben kann. Und da gibt es dann halt ganz unterschiedliche Auslegungen, ganz unterschiedliche Verständnisse, so wie bei Buchanalysen im Deutschunterricht. Die Bibel stellt dem entgegen, dass der christliche Glaube völlig zuverlässig, echt und bestätigt ist. Das Selbstverständnis der Bibel ist, der christliche Glaube ist einzigartig. Der Inhalt des christlichen Glaubens ist nicht Spekulation, auch nicht Interpretation irgendwann der Gemeinde. Es ist nicht Fantasie von Menschen, sondern verbürgte Wahrheit. Johannes, er schreibt hier von Zeichen. Was ist ein Zeichen? Ein Zeichen ist ein Hinweis, ein Merkmal, eine Bezeugung von etwas. Zeichen, sie sollen etwas bekräftigen. Zeichen haben notwendig einen Sinn und einen Zweck. Sonst wären es keine Zeichen. Sonst wäre das willkürliche Handlungen oder abstrakte Kunst. Aber Zeichen haben immer einen Zweck, eine Richtung. Was meint Johannes denn mit Zeichen? Das Wort Zeichen kommt 17 Mal im Johannesevangelium vor. 16 Mal in den ersten 12 Kapiteln. Und einmal eben hier am Ende in unserem Predigtext. Offensichtlich meint Johannes mit Zeichen die Wundertaten Jesu. Er spricht von den Taten Jesu, die deutlich machen, die darauf hinweisen, wer er ist. Ja, also in den ersten 12 Kapiteln geht es um dieses öffentliche Wirken Jesu und Johannes, er schreibt von den Zeichen, die Jesus getan hat. Und diese Zeichen, sie haben den Zweck oder das Ziel, zu beweisen und zu bestätigen, Jesus ist wirklich der Christus und der Sohn Gottes. In Johannes 2, nach der wundersamen Verwandlung von Wasser zu Wein, da schreibt Johannes, diesen Anfang der Zeichen machte Jesus zu Kana in Galiläa, und offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Die Wunderzeichen, die Johannes beschreibt, das sind nicht einfach nur freundliche Hilfen, sondern Zeichen, Hinweise, Bestätigungen, Beglaubigungen dafür, wer Jesus ist, nämlich der Christus und der Sohn Gottes. Johannes beschreibt 7 Wunder, die somit Zeichenhandlungen sind. Jesus, er verwandelt Wasser zu Wein auf einer Hochzeit, wo plötzlich der Wein ausgegangen ist. Das zeigt aber nicht einfach nur, dass Jesus ein guter Hochzeitsgast ist, sondern er zeigt damit, dass er der ist, der wahre, überfließende Freude schenken kann. Mehr noch als eine Hochzeitsfeier und als viel Wein. Es ist ein Zeichen, was darüber hinausgeht. Oder er heilt als zweites Zeichen den kranken Sohn eines Hauptmanns. Allein durch sein Wort, allein durch sein Befehl auf Ferne hin. Und er zeigt damit, er hat göttliche Autorität. Wir haben heute Morgen in Psalm 33 gelesen, Gott spricht und es geschieht. Er befiehlt und er steht da. Nun genau das macht Jesus. Dann heilt er einen Lahmen, der da lag und nicht fähig war, sich selbst zu helfen, sich aufzurichten. Und Jesus zeigt, dass er in Gottes Kraft wirklich wiederherstellen kann, was kein Mensch heilen kann. Er kann erneuern, was da niederliegt. Er speiste 5000 Männer mit ihren Familien, die nichts zu essen hatten. Und er erklärt selbst, das zeigt, Jesus selbst ist das wahre Lebensmittel. Wir brauchen sein Leib und Blut, um wirklich zu leben. Er musste Mensch werden, damit wir wirklich Leben haben können. Bei großem Sturm, als die Jünger vor Angst überwältigt waren, da schreitet er auf dem Meer. Er geht auf dem Wasser und er beruhigt das Meer. Und das zeigt, er ist der Herr der Welt, der Herr über die ganze Schöpfung. Er heilt einen Blindgeborenen. Und das ist das Zeichen dafür, dass er die Wahrheit offenbart, dass er wirklich sehen und erkennen lässt, dass er auch geistliche und sündige Blindheit heilen kann, wie die weitere Geschichte des Geheilten eindrücklich beweist. Und zuletzt weckt er den bereits gestorbenen Lazarus wieder zum Leben. Ein Zeichen dafür, dass er der Herr über Leben und Tod ist, dass er die Strafe und den Fluch über Adam und über die ganze Menschheit, den Fluch dieser Sünde besiegen kann. All diese Wunder hat Jesus wirklich getan. Sie waren spürbar, sichtbar, erlebbar. Aber Johannes sagt, das waren Zeichen, die auf etwas noch Wichtigeres hinwiesen, nämlich, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. All diese Wundertaten, die waren nicht einfach nur Nothilfe, und auch schon gar nicht nur als Unterhaltung gedacht, auch wenn einige es so verstanden. Sie waren Beweise dafür, dass Jesus der Christus Gottes ist. Er, der die Autorität, Macht und Herrschaft hat, wirkliche Freude, echtes Leben, Erkenntnis und Wiederherstellung zu wirken für eine Menschheit, die von Gott getrennt ist. Ja, hier ist der Retter, der glaubwürdig ist. Nikodemus, dieser Schriftgelehrte, dieser Pharisäer, er kam zu Jesus und sagt, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, Gott ist mit ihm. Aha, genau dafür waren doch die Zeichen da. Und auch andere merkten das. In Johannes 6, da heißt es, als nun die Leute das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen die, dieser ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll. Der Christus. Oder andere entgegnenden Kritikern. Wenn der Christus kommt, wird er wohl mehr Zeichen tun, als die, welche dieser getan hat? Und sie kamen beim Einzug auch jubelnd entgegen mit diesem Ruf, Hosianna, dem Sohn Davids. Und Johannes, er erklärt, weil sie hörten, dass er diese Zeichen getan hatte. Diese Zeichen, sie beweisen, Jesus ist der Christus, der versprochene Retter. Ja, die anderen Evangelisten, sie reihen noch mehr Wunder auf, die Johannes hier nicht in seinem Evangelium beschreibt. Und wahrscheinlich gibt es noch viele Taten und Wunderhandlungen Jesu, von denen wir erst in der Ewigkeit erfahren werden. Aber die Zeichen, die er getan hat und die Johannes hier aufgeschrieben hat, sie dienten dazu zu bestätigen, Jesus ist ganz gewiss der Christus, der Sohn Gottes. Er ist derjenige, der unsere wahre Not überwinden kann. Und mehr als alles andere waren diese Zeichen übrigens für die Jünger vorgesehen. In Johannes 6, da sagt Jesus einmal, also diese Menschen, die suchen mich nicht, weil sie die Zeichen gesehen haben, sondern weil sie satt geworden sind. Sie haben halt Brot und Fisch bekommen und dann war ihnen das Zeichen eigentlich nicht so wichtig. Sie wollten lieber nochmal eine kostenlose Mahlzeit haben. Aber wichtiger war es für die Jünger. Johannes sagt in Vers 30 hier, auch viele andere Zeichen hat nun zwar Jesus vor den Jüngern getan. Die Jünger waren die auserwählten Zeugen. Und manchmal ist uns nicht bewusst die besondere Stellung, die besondere Aufgabe, die Jesus den Jüngern zugewiesen hat. Sie sollten die Zeichen sehen, erkennen und beurteilen. Sie sollten Zeugen sein, Zeugen von Christus, offiziell. Ihr Amt war glaubwürdiger Zeuge von Jesus. Und dabei waren die Jünger nicht unkritisch. Nein, als Jesus starb am Kreuz, als er begraben wurde, da zweifelten sie alle. Doch ein letztes, ultimatives Zeichen gibt Jesus. Das Zeichen seiner Auferstehung. In Johannes 2 kündigt Jesus dieses Zeichen schon an. Die Obersten der Juden, sie fragen ihn, nachdem er den Tempel gereinigt hat und die ganzen Händler da vertrieben hat, was für ein Zeichen der Vollmacht zeigst du uns, dass du dieses tust? Und Jesus antwortet und sprach, brech diesen Tempel ab und in 3 Tagen werde ich ihn aufrichten. Und als er dann am 3. Tag, am Sonntagmorgen, am Ostermorgen tatsächlich aufersteht, den Tempel seines Leibes aufrichtet, da bestätigt sogar als allerletztes der Jünger Thomas, mein Herr und mein Gott. Jesus, du bist der Christus, der Sohn Gottes. Ja, Jesus ist wirklich, gewiss, unwiderlegbar der Christus, der Sohn Gottes, mein Herr und mein Gott. Die Jünger, sie sahen diese Zeichen, die Jesus vor ihren Augen und Sinnen vollbrachte, und sie wurden wirklich überzeugt. Am Ende zweifelten sie nicht mehr. Am Ende merkten sie wirklich, also da kann man nun wirklich nichts mehr gegen sagen. All diese Zeichen, Jesus, er ist der Christus, er ist der Sohn Gottes. Er ist von den Toten auferstanden. Und sie waren überwunden in völliger Zuversicht und Gewissheit des Glaubens. Doch jetzt sagt Johannes, ich habe diese Zeichen aufgeschrieben, damit ihr glaubt. Hätte er nicht sagen müssen, ich habe diese Zeichen aufgeschrieben, damit ihr zu Jesus beten könnt, dass er die Zeichen auch vor euren Augen wirkt, damit ihr glaubt. Wäre doch auch logisch, oder? Also ich habe das aufgeschrieben und ihr könnt jetzt beten, dass das vor euren Augen in eurem Leben auch so passiert. Merkt, tut er aber nicht. Merkt ihr, wie bedeutend ist, was Johannes hier schreibt? Das Zeugnis, die Predigt, die Schrift der Apostel, dieser auserwählten Zeugen, das soll das Mittel für unseren Glauben sein. Nicht deine Erfahrung, nicht deine Gefühle, nicht deine sinnlichen Wahrnehmungen, nicht die Gefühle deines Herzens, nicht irgendwelche Träume oder Visionen. Tatsächlich beschreibt Johannes, es gab viele Menschen, die haben die Zeichen von Jesus gesehen. Und die waren eine Weile fasziniert davon, aber dann irgendwann, als die Umstände sich geändert haben, als sie keinen Vorteil davon sahen, als sich irgendwie die Stimmung änderte, da glaubten sie nicht mehr an ihn. Da kreuzigten sie ihn. Die Zeichen an sich waren glaubwürdig, doch der gefallene Mensch ist nicht glaubenswillig. Auch das beschreibt Johannes. Gott muss den Menschen erst einmal ziehen zu Christus. Gott muss den Menschen hin zu Jesus ziehen, diesen bösen Willen überwinden, damit wir an ihn glauben können. Doch wem Gott die Augen öffnet, wie diesem Blindgeborenen, der darf gewiss sein, dass er nicht irgendwelchen Fabeln folgt, dass er nicht irgendeiner Fantasie folgt. Die Apostel, sie haben es bezeugt und aufgeschrieben, damit diese Zeichen, die Johannes hier aufschreibt und auch die anderen Evangelisten, uns heute als Beweis und Hilfe dienen, zu erkennen und zu vertrauen, dieser Jesus ist der Christus, der Sohn Gottes. An ihn kann ich mich wenden. Wie schon gesagt, diese Zeichen, sie haben keinen Selbstzweck, sondern sie sollen etwas bestätigen, sie sollen etwas aufzeigen. Es sind Kennzeichen für etwas Größeres, für etwas Wichtigeres. Stell dir mal vor, du musst ins Krankenhaus. Und zwar steht eine ganz dringende und schwere Operation an deinem Herzen an. Es ist absolut lebensnotwendig. Du musst am Herzen operiert werden. Und die Zeit drängt. Also suchst du natürlich das beste Krankenhaus in der Umgebung und den besten Chefarzt auf. Weil dein Leben ja auf dem Spiel steht. Und draußen da im Foyer, im Krankenhaus, da siehst du an einer Wand eine Menge von Auszeichnungen, medizinischen Diplomen, Belegen, Bescheinigungen, der Abschlussgrade, Doktorentitel und weitere Auszeichnungen des Chefarztes. Einen fähigeren Arzt wird es wohl kaum geben. Die ganze Wand ist voll mit diesen Auszeichnungen. Und dann wirst du in den OP-Saal hineingefahren. Und da siehst du dann schon lauter Leute mit blauen Kitteln. Und der Chefarzt, er steht da und er begrüßt dich, bereit, diese schwere OP zu beginnen. Doch du fragst ihn, also bevor ich glaube, dass Sie wirklich ein guter Arzt sind, führen Sie mir doch bitte einmal die Aufgaben Ihrer Abschlussprüfung des Medizinstudiums vor. Und wenn es keine Umstände macht, verteidigen Sie doch bitte auch einmal Ihre Doktorentitel und vollziehen Sie vielleicht an einem dieser anwesenden Helfer einen Eingriff, der beweist, dass Sie diese hohen Auszeichnungen im Foyer auch wirklich verdient haben. Ich kann mich Ihnen nicht anvertrauen, bevor ich nicht einmal selber erlebt habe, dass all diese Auszeichnungen, die Sie bekommen haben, auch wirklich gültig sind. Ja, ich weiß, so dumm und lebensmüde wäre kein Mensch. Doch ich sage euch, viele Menschen gehen so arrogant und töricht mit dem größten Chefarzt der Welt um. Die Apostel, die Evangelien, die Bücher der Bibel, es sind sichtbare, prüfbare Auszeichnungen der überragenden Qualität Jesu. Bestätigt durch das unfälschliche Siegel des Heiligen Geistes. Wer die Bibel liest, Jesu Taten und Jesu Worte liest, der kann überzeugt sein, Jesus ist der Christus, der Sohn Gottes. Die Bibel ist das Mittel zum Glauben. Hier können wir Gewissheit erlangen, wer Jesus ist, was er getan hat und tut und darauf unser Leben bauen. Doch so viele Menschen, sie wollen an Jesus glauben wie an einen Flaschengeist, der sich jedes Mal neu beweisen soll, sobald ich an der Flasche reibe und mir alle meine Wünsche erfülle. Und wenn er das nicht tun kann, dann ist er kein Flaschengeist. Nun, Jesus ist nicht dein Flaschengeist. Jesus ist der Christus, der Sohn Gottes. Er erfüllt nicht deine Wünsche, sondern er rettet aus wahrer Not. Und manchmal ist das unser größtes Problem, dass wir unser größtes Problem nicht sehen. Mich fragte neulich jemand, wie ich zum Glauben gekommen bin. Und ich sagte, ich habe angefangen, in der Bibel zu lesen. Und ich habe erkannt, hier werden meine wirklichen Probleme angesprochen, deren ich mir gar nicht bewusst war. Hier spricht Gott so sehr in die Situation meines Lebens an. Er deckt so klar auf, genau das, was mein Leben betrifft. Das hat mich überführt. Diese Worte, sie drangen in mein Leben ein und waren wirksam. Es war wie eine Herzoperation. Jesus hat bewiesen, wer er ist. Nun, lasst uns ihn um das bitten, für das er zu tun gekommen ist. Nicht ein Zirkusspektakel aufzuführen, nicht gratis Mahlzeiten zu verteilen. Er ist gekommen, sein Volk zu retten von seinen Sünden. Und Jesus sagt hier zu Thomas, weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Glückselig sind, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Glückselig. Hier meint Jesus das gläubige Vertrauen, das begründet, belegt und glaubwürdig ist, aber nicht aufgrund von irgendwelchen spektakulären Zeichen, von sinnlichen Erfahrungen oder Träumen oder Visionen oder irgendwelchen Gefühlen, sondern aufgrund eines geistlichen Verstehens darüber, wer Jesus ist. Darüber, worauf diese Zeichen alle hinweisen. Ein Verstehen, warum wir einen Retter brauchen. Wenn dein Glaube an Jesus von ständig neuen Wundern und Zeichen abhängig ist, dann ist dein Glaube mehr als ungewiss, weißt du das? Ich wünschte, einige Geschwister würden der Schrift auch nur halb so viel Vertrauen schenken wie ihren eigenen Gefühlen und Herzen. Doch wenn du glaubst, aufgrund dessen, dass Jesus bereits bewiesen hat, wer er ist, wenn du glaubst, aufgrund dessen, was geschrieben steht, was verfasst von glaubwürdigen Zeugen, eingegeben und besiegelt durch den Geist in der Schrift ist, dann hast du eine untrügliche Gewissheit, auf der echter christlicher Glaube wachsen und wirken kann. Der Apostel Petrus schreibt, ich habe Jesus mit meinen Augen gesehen, ich war auf dem Berg der Verklärung und wisst ihr was? Es gibt noch ein gewisseres, ein festeres Zeugnis. Die Bibel, sagt der Apostel Petrus. Hier können wir wirklich gewiss sein. Das hier ist wirklich das offizielle Dokument, dass wir Vertrauen haben können. Jesus ist der Christus. Nun schließlich noch, christlicher Glaube ist lebendig. Johannes, er schreibt, dass der gewisse Glaube an die Person Jesus einen Zweck hat, ein Ziel hat. Leben. Damit ihr Leben habt in seinem Namen. Christlicher Glaube ist lebendig. Wenn ich die geistliche Erkenntnis, wer Jesus ist, über die Wunderzeichen stelle, dann meine ich nicht, dass Glaube trocken, theoretisch oder bloß rituell und formal zu verstehen ist. Ganz und gar nicht. Ich glaube fest und gewiss, ja, Jesus wirkt auch heute Wunder. Selbstverständlich, er ist Gott, sein Tun ist absolut wunderbar. Ich habe mich neulich mit einem Bruder unterhalten und wir haben festgestellt, es gefällt Gott auffällig oft, Gebete donnerstags zu erhören. Warum? Weil wir mittwochabends als Gemeinde zusammenkommen, um zu beten. Und es gefällt Gott zu zeigen, ich erhöre Gebet. Ja, Gott erhört Gebet. Und er wirkt in seiner Kraft und ihm sei die Ehre dafür. Aber wir sind nicht besonders gläubig oder besonders geistig, wenn wir meinen, die Bestätigungszeichen vor den Aposteln und dann auch später durch die Apostel als Zeichen ihres besonderen Zeugenamtes müssten sich in unserem Leben ebenso wiederholen. Alle Heilungswunder und Sprachenwunder und Prophetien und dergleichen, ja, wenn wir gemeinsam zum Mittagessen hier bleiben, bereiten wir etwas zu essen vor und bringen mehr mit als 5 Brote und 2 Fische. Nun, warum? Sind wir so ungläubig? Nein. Wir verstehen, die Zeichen bestätigen, wer Jesus ist. Doch wichtiger und größer als die Erkenntnis, dass Jesus der Christus und der Sohn Gottes ist, ist das Vertrauen an ihn als Christus und Sohn Gottes. Versteht ihr den Unterschied? Wichtiger ist, als dass ich verstehe, der Chefarzt ist wirklich ein Chefarzt, ist, dass ich zu ihm komme als Chefarzt, der mein Herz operieren kann. Das Vertrauen, der Glaube soll führen zu dem eigentlichen Grund und Werk, der Erlösung unserer Seele. Darum wichtiger als alle Wunderzeichen ist die Wunderkraft, die Erlösung wirkt. Das ist das größte Wunder. Das ist die größte Kraft. Jesus wirkt echtes, neues, geistliches Leben. Die Wunderkraft Jesu, die aus einem Kind des Zorns, wie wir gelesen haben, angenommene Kinder Gottes macht. Aus einem verlorenen Sünder, der nichts anderes will, als zu sündigen, einen gerecht gesprochenen Heiligen, der Freude hat an dem, was gut ist. Aus einem geistlich blinden, lahmen, tauben, stummen, toten, einen Christen, der mit allen Sinnen die Herrlichkeit Gottes in Christus erkennt. Das ist das Wunder über Wunder. Glaube wird lebendig, nicht indem ich die Zeichen erlebe, sondern das, worauf die Zeichen hindeuten, indem ich erlebe, Jesus macht mein Leben neu. Jesus schenkt mir eine Freude mehr als über einen vollen Weinkeller. Jesus sättigt mich mehr als Brot mich sättigen kann. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Ausspruch aus dem Munde Gottes. Er stillt meinen Lebenshunger, meinen Hunger nach Sinn und Ausrichtung meines Lebens. Er schenkt mir Gemeinschaft mit Gott. Ich werde geistlich geheilt, dass ich gehen und wandeln kann im Frieden mit Gott. Ich erkenne seine Wahrheit, seine Autorität, die Weisheit seines Wortes, die Wahrheit dessen, was es aufzeigt über mich. Ich erkenne, wie er in mein Leben hineinwirkt, wie er etwas verändert in meinem Denken, in meinem Reden, in meinem Handeln. Und ich erfahre eine Gewissheit, nicht eine vage Tendenz, nicht als eine schwammige Idee, eine Gewissheit. Dieses Leben ist nicht alles. Auch wenn dieses Leben noch kein Paradies ist, in Jesus habe ich ewiges Leben. Jesus schenkt mir ewige Herrlichkeit, ein himmlisches Erbe, eine Wohnung im Haus des Vaters, ein Leben, das keine Spur mehr von Fluch, von Gottesferne, von Sünde, von Krankheit, von Tod mehr trägt. Ein Leben, das diesen Titel Leben wirklich verdient. Ein Leben in ungetrübter Gemeinschaft mit Gott. Ein Leben besser und vollkommener als das Leben im Garten Eden. Sichere, ungetrübte, ewige Gemeinschaft mit dem Lebensfürsten, mit der Quelle des Lebens, mit Gott selbst. Jesus heißt, Jahwe rettet, Gott rettet. Jesus ist der Christus, der Prophet, der Priester, der König. Kein Mensch kann sich rühmen. Jesus ist der alles vollbracht hat. gäbe es im himmlischen Haus des Vaters ein Buchungsverzeichnis. Es würde nur ein einziger Name in der Bezahlspalte bei jedem einzelnen Zimmer stehen. Jesus. Am Kreuz hat er allein für unsere Sünden bezahlt. Er hat unsere Stellung eingenommen. Er hat das ertragen, was wir verdient haben, für unsere Sünde, für unsere Schuld, für unsere Gottlosigkeit. Und mit seinem Leben, mit seiner Auferstehung, hat er den Fluch der Sünde überwunden. Und Glaube ist dann lebendig, wenn wir verstehen, wie wir in Epheser 2 gelesen haben, wir waren tot, wir waren unfähig, wir waren unnütz. Aber Jesus Christus, er ist mein Leben. Er ist gestorben, wie ich es verdient habe. Er ist auferstanden zum Leben, zu meiner Gewissheit und Hilfe. In ihm allein habe ich neues Leben, Gemeinschaft mit Gott, ewige Hoffnung. Das ist das größte Wunder, das größte Heil. Das Werk des versprochenen Christus, des Gottessohns. Sein lebendiger Name ist über mir ausgerufen. Johannes, er schreibt dieses Evangelium, damit wir glauben. Und wisst ihr, das Johannesevangelium ist das meist übersetzte und meist verbreitete Buch der Bibel. Warum? Weil die Missionare überall erkannt haben, dieses Buch ist wirklich auf dieses Ziel hin ausgerichtet, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Und es ist wirksam. Gott gefällt es, durch sein Wort Glauben zu wecken und Glauben zu fördern. Darum lest dieses Buch, das Alte Testament, das Neue Testament, und erkenne, wie Christus das Objekt unseres Glaubens ist, unsere Retter. Jetzt lebe ich nicht mehr für mich, sondern für Jesus, dem Christus, dem Sohn Gottes. Er ist mein Herr und mein Gott, ganz persönlich. Es geht nicht um meine Wünsche, es geht mir darum, ihm im Glauben zu folgen. Warum? Weil er ins ewige Leben führt. Weil er Leben zum Leben macht. Dazu helfe uns Gott. Amen.